Hallo, Tatz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Tatz.
Die nächste Parlamentswahl in Schweden ist noch fast ein Jahr hin. Aber in gewisser Weise kann man vielleicht sagen, dass der Wahlkampf jetzt eröffnet ist. Vergangenes Wochenende ist der schwedische Ministerpräsident der moderaten Partei bei einem Parteitag der Rechtspopulisten aufgetreten. Die rechten Schwedendemokraten machen klar, dass sie Teil der nächsten Regierung sein wollen. Bislang regieren sie formal nicht mit, tolerieren aber die Mitte-Rechts-Minderheitsregierung und haben so auch Einfluss auf die Politik. Steuert Schweden bald auf eine stramm rechte Regierung zu? Und was bedeutet das für die Migrationspolitik und für die Menschen im Land? Darüber sprechen wir in der heutigen Folge von Fernverbindung, dem Auslandspodcast der Taz. Mein Name ist Leon Holly, ich bin Redakteur im Auslandsressort hier und spreche heute mit unserer Skandinavien-Korrespondentin Anne Diekhoff, die in der schwedischen Kleinstadt Härnösand sitzt. Hi Anne.
Hallo Leon, hi.
Anne, ich habe ja gerade eben schon gesagt, dass der Ministerpräsident Ulf Kristersson am Wochenende auf dem Parteitag der Schwedendemokraten aufgetreten ist. Was ja irgendwie ein bisschen komisch ist, dass so der Politiker der moderaten Partei dann dort auftritt. Vielleicht kannst du ja mal kurz erklären, wieso er das gemacht hat und wieso jetzt.
Ja, also es war tatsächlich das erste Mal, dass ein moderater Parteichef da zu einem schwedendemokratischen Parteitag gegangen ist und auch das erste Mal, dass der Ministerpräsident da war. Deswegen hat das ja auch ein bisschen für Aufregung gesorgt. Er war auch am Wochenende auf dem Parteitag der Liberalen, die auch mit in der Koalition sitzen. Aber dennoch, dieses Auftauchen bei den Schwedendemokraten war das, was besonders ins Auge fiel. Und ja, es wird gesehen als eine deutliche Nachricht, dass es hier überhaupt kein Problem mehr gibt mit der Zusammenarbeit und dass man weitermachen will wie bisher. Dazu muss man vielleicht noch sagen, dass es ist ein bisschen mehr als ein Tolerieren durch die rechtspopulistischen Schwedendemokraten. Also die sind durch eine gemeinsame Absprache, dieses TIDÖ-Abkommen, das nach einem Ort, wo das ausdiskutiert wurde, benannt ist, sind die eigentlich ziemlich direkt an der Politik der Regierung beteiligt. Die haben halt keine eigenen Ministerien, aber prägen doch sehr, was da die letzten 3 Jahre passiert ist und haben jetzt eben klargemacht auf diesem Parteitag, was aber schon länger so in der Luft lag, dass sie auf jeden Fall nach der nächsten Wahl nicht nochmal diese Art von Arrangement haben wollen, sondern wenn schon, denn schon. Also sollte sich die Möglichkeit nach der Wahl ergeben, dann würden sie eine Zusammenarbeit in dieser Form nur noch als richtige Koalitionäre mitmachen, also mit eigenen Ministerien. Und sie wollen zum Beispiel Justiz- und Migrationsministerium fänden sie angemessen für sich, haben sie schon gesagt. Und es wird auch gedacht, vielleicht ist der Kristersson auch deshalb an beiden Orten gewesen, weil die Liberalen zeitgleich sagen, nee, also mit Schwedendemokraten in der richtigen, in Anführungsstrichen, Regierung, das wollen wir weiterhin nicht. So, da sitzt er jetzt ein bisschen. Die Schwedendemokraten liegen bei 22,5% im Moment in den Umfragen oder in der Popularität und die Moderaten unter dem mit nur 18. Die Liberalen hingegen sind unter der Sperrgrenze, also die liegen nur bei 2,5%. Deswegen ist es ein bisschen die Frage, wie viel die da überhaupt zu sagen haben werden nach der Wahl. Genau, also das ist die Situation. Die Schwedendemokraten wollen noch mehr machen. Und Kristersson stand nun da bei dem Parteitag auf der Bühne, neben Jimmie Åkesson, dem Schwedendemokratenchef. 2018 hatte Kristersson noch gesagt, mit denen würde er nie zusammenarbeiten, die würden so viele schreckliche Dinge sagen. Und seit 2022 arbeitet er nun mit denen zusammen und 2025 steht er da auf der Bühne vor den modellroten Schwedenhäusern und Blümchen und mit Blumen von Jimmie Åkesson. Ja, das ist also ein ziemlicher Wandel und ziemliches Zeichen.
Jetzt hat sich ja die Politik in Schweden in den letzten Jahren auch schon ganz schön nach rechts gedreht. Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen sagen, was so in den letzten Jahren da durchgesetzt wurde. Also wie hat sich die Migrationspolitik in Schweden schon verändert?
Ja, also es sind zwei große Bereiche, die auch einen Großteil dieser Absprache eingenommen haben. Und das ist eben Migrationspolitik und der Bereich Kriminalität. Und da gibt es Dinge, die bereits umgesetzt sind und Dinge, die noch immer diskutiert werden oder die noch Vorhaben sind. Aber das große ganze Bild, was sich da ergibt seit Jahren, wie die Debatte läuft, wie das die Botschaft, die davon ausgeht, das sind vor allem zwei Dinge. an dem Problem der Bandenkriminalität, was es in Schweden gibt, ist ausnahmslos die vergangene Migrationspolitik schuld, also die vielen Migranten, die in Schweden in den vergangenen Jahrzehnten angekommen sind. Und damit soll nun Schluss sein, also möglichst überhaupt keine Asylbewerber mehr. Also die große Botschaft ist sozusagen, dass eigentlich kein Migrant, jetzt nicht ich aus Deutschland, bin dann sicherlich nicht mit gemeint, sondern vor allem die aus muslimischen Ländern eigentlich hier nicht willkommen sind und sich nicht richtig sicher fühlen können, ob sie denn auch bleiben können. Das sorgt für eine große Unruhe. Also ein Beispiel ist der sogenannte Spurwechsel, dass man, wenn man zwar Asyl gesucht wurde, zwar abgelehnt, aber man hat einen Job gefunden und er arbeitet hier und kann sich selbst versorgen, der wurde jetzt wieder abgeschafft. Das ist bereits geschehen. Also jetzt müssen Leute, deren Asylgesuch abgelehnt wurde, auch ausreisen und können sich dann von außerhalb gerne dann um Arbeitserlaubnis bewerben. Das wird gleichzeitig aber schwerer gemacht, weil die Anforderung daran, wie viel so ein Job, für den es dann eine Genehmigung gibt, wie viel Geld man da verdienen soll, wird jetzt erhöht. Und zwar auf das ist über 3.000 Euro umgerechnet. Das ist also mehr, als ein Altenpfleger in Schweden verdienen kann. Da gibt es jetzt Beispiele davon, von Leuten, die hier in der Altenpflege arbeiten, auf diese Weise über den Spurwechsel, dass die einfach, die sind integriert, die arbeiten, die haben Schwedisch gelernt und jetzt sehen sie sich trotzdem in der Gefahr, dass sie wieder ausgewiesen werden. Das ist so eine allgemeine Unsicherheit und ich rede schon sehr lange jetzt, aber das noch eben angefügt, was die noch vorhaben. Also in der Diskussion ist ja, permanente Aufenthaltserlaubnisse wieder rückgängig machen zu können. Also das sind Vorhaben, die angestrebt werden und diskutiert werden. Und Staatsangehörigkeit soll wieder entzogen werden können. Dazu laufen noch Untersuchungen, wie man das juristisch hinkriegen könnte von Leuten, die zwei Staatsangehörigkeiten haben. Und zum Beispiel, wenn sie schwer kriminell geworden sind oder unter falschen Voraussetzungen, wie dann gesagt wird, die den schwedischen Pass bekommen haben.
Ja, ich meine, ein Beispiel, was mir gerade auch noch eingefallen ist, weil ich da vor ein paar Wochen auch einen Text von dir zugelesen habe, ist die Absenkung des Alters der Strafmündigkeit. Und das hat auch was mit dem Thema Bandenkriminalität zu tun, was du ja gerade schon angesprochen hast. Vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen, weil das ja durchaus auch ein wirklicher Aufreger war, als sie das durchgebracht haben.
Also da, genau, das berührt eben den Bereich Kriminalität. Das Problem ist tatsächlich in Schweden, nicht nur hier, dieses Phänomen gibt es auch in anderen Ländern, aber hier ist es besonders so, dass kriminelle Jugendliche über Social Media erreichen und ihnen Jobs anbieten und viel Geld versprechen. Und diese Jobs sind aber bis hin zu Mordaufträgen. Und das ist in den letzten Jahren sehr stark angestiegen. Es geht teilweise um Sprengstoffanschläge, aber es geht eben auch um auf Gebäude schießen. Aber es geht eben bis hin zu Morde. Und da sind teilweise die Täter nun also schon erst 13. Das ist wirklich ein schlimmes Problem. Und die Antwort der jetzigen Regierung darauf ist eben mehr Härte. Also, und das, da wurde jetzt gesagt, für besonders schwere Fälle, auf die es so und so viele Jahre Gefängnis geben würde, sollen nun künftig auch schon 13-Jährige ins Gefängnis kommen können. Jugendliche, und das ist nochmal eine Verschärfung, also Jugendliche können bisher zwar in geschlossene Einrichtungen kommen als Folge einer Straftat, aber nicht in Gefängnisse. Gilt bisher eigentlich erst ab 18. Das sollte nun für Jugendliche gelten und das dann, und bisher war Strafbarkeit erst ab 15 und das soll nun eben auch schon für 13-Jährige gelten. Es gibt dann auch gleichzeitig von Leuten, die sich mit den Kindern, denen das passiert oder die in so eine Richtung gehen, beschäftigen, die sagen, das kann nicht die Lösung sein. Das sind immer noch Kinder, die wissen noch nicht genau, was eigentlich in der Welt vor sich geht oder können das nicht ganz erfassen. Aber da ist eben der Ton der Regierung, also wir haben das jetzt satt, wir lassen uns hier nicht auf der Nase rumtanzen. Die ganze Härte des noch zu schaffenden Gesetzes bekommen die jetzt zu spüren. Und was auch in diese Richtung ging, war, dass sie eingeführt haben, dass die Polizei Sicherheitszonen einrichten kann in Gegenden, in denen etwas passiert ist, also zum Beispiel so ein Handgranatenanschlag oder in Gegenden, in denen sie irgendwie vermuten, dass da was passieren kann. Dass man wochenlang einfach verdachtsunabhängig junge Menschen oder alle, die da rumlaufen, kontrollieren kann. Also Leibesvisitation und Durchsuchung. Und da wurde bei der Vorstellung eben gesagt, ja, man weiß ja schon, welche Klientel das ist. Das sind diese mit den Fake Gucci Caps. Und das geht alles immer in Richtung so, dass die migrantische Community sich da angesprochen zu fühlen hat.
Okay, also es scheint wirklich ein Problem zu sein, aber ob jetzt diese Maßnahmen der zentristisch rechten Regierung dagegen helfen, das sei mal dahingestellt.
Ja, da kann ich direkt zu sagen, also bisher ist jetzt noch nicht so richtig Besserung in Sicht in diesem ganzen Bandenkonflikt, also oder in den Bandenkonflikten, die zu schwer kriminellen Sachen führen. Es ist jetzt nicht so, dass das Problem gelöst ist.
Die Taz ist eine Zeitung in den allerbesten Händen, nämlich denen ihrer LeserInnen. Hallo, mein Name ist Lana Wittig und ich leite bei der Taz die Genossenschaft. Denn die Taz gehört seit jeher keinem Konzern, sondern mittlerweile über 23.000 Leserinnen und Lesern. Und wenn auch Sie MiteigentümerIn einer wahrhaft unabhängigen Zeitung werden wollen, besuchen Sie uns für mehr Infos auf www.taz.de/Genossenschaft.
Okay, du hattest ja, wir hatten vorher schon gesprochen und du lebst ja in Härnösand und du meintest dann schon zu mir, dass es jetzt nicht so der Brennpunkt unbedingt ist wie Stockholm zum Beispiel. Aber was ich mir noch gefragt habe, ist, ob du irgendwie aus deinen Begegnungen vor Ort auch den Eindruck hast, dass sich die schwedische Gesellschaft gerade wandelt oder dass das Thema Migration anders besprochen wird aktuell.
Ich habe den Eindruck, dass Schweden in gewissem Maße seine Eigenheiten hat bei diesen Entwicklungen, aber insgesamt nicht sich so sehr unterscheidet von Diskussionen und Entwicklungen in anderen europäischen Ländern, auch in Deutschland. Also die Schwedendemokraten stehen bei 22%. Aber es gibt wie in Deutschland viele, die das nicht so haben wollen, wie die Schwedendemokraten. Aber es gibt eben auch Leute mehr als früher sicherlich, die sich offen dafür aussprechen, dass das gut ist und die Vorurteile gegenüber Muslimen haben. Und das merke ich ja auch. Also ich lebe ja noch ein bisschen außerhalb von Härnösand, relativ ländlich, und habe aber mehrere Nachbarn, die einfach stolz sagen, sie sind Schwedendemokraten, und die vielleicht früher gesagt hätten, früher Sozialdemokraten waren und sich auch so ein Klassiker von denen verraten fühlen oder dass die nicht genug gegen diese Probleme gemacht haben. Und da sind auch Leute dabei, die früher in Stockholm gewohnt haben und die gesagt haben, nie wieder, das Stockholm, was ich kannte, ist nicht mehr so, da sind zu viele Ausländer oder man kann sich da nicht sicher fühlen. Es sind in den letzten Jahren mehr Morde in Stockholm geschehen, in verschiedenen Ecken der Stadt, als früher natürlich. Und das kriegt man schon mit, dass das andere wiederum, die nicht Schwedendemokraten wählen, jeder zu dieser Bandenkriminalität, zu diesem Problem, sagen alle, es ist fürchterlich, man kann es nicht fassen, was da passiert. Und gerade mit diesen jungen Leuten, die da anscheinend nicht mal mehr ein Gefühl zum Teil dafür haben, was der Unterschied ist zwischen einem Computerspiel und echten Morden, was auch in Untersuchungen herauskam. Aber man kriegt es schon mit, dass das die Leute aufregt und die Reaktionen darauf, wie damit umgegangen werden soll, sind unterschiedlich. Ich wollte gerne noch was dazu sagen, wie dieses Gesamtgefühl, dass die Regierung die Ausländer zusammengefasst, wie sie es auch nennen würden, nicht haben wollen. Und das ist dieses von den Schwedendemokraten durchgesetzte unglaubliche Erhöhung einer Prämie oder eines Betrags, den man bekommt, wenn man freiwillig zurückwandert, also wieder dahin geht, wo man vielleicht irgendwann mal hergekommen ist. Wie in Deutschland gibt es das ja auch, dass man, früher gab es so einen Betrag, von dem konnte man vielleicht die Heimreise bezahlen oder die Reise in das Land, in das man dann geht. Und der wurde jetzt hier in Schweden auf über 30.000 Euro umgerechnet erhöht. Obwohl eine Expertenkommission gesagt hat, das ist eine schlechte Idee, das spaltet die Gesellschaft nur weiter und dem Ziel ist es gar nicht förderlich. Also es werden deshalb jetzt nicht, wie von den Schwedendemokraten erträumt, alle nicht ethnisch schwedischen Leute das Land verlassen wegen dieses Geldes. Dass es dann eben in der Bevölkerung auch nicht alle so sehen, dass das sein muss, sah man dann an der sehr deutlichen Reaktion aus vielen Kommunen, die eine Einladung zum Gespräch darüber, wie man das bewerben kann in der Kommune, wie man Leuten sagen kann, so hier gibt's ganz viel Geld, jetzt geht mal, die das abgelehnt haben, diese Einladung, und sich aufgeregt haben und gesagt haben, wir wollen die Leute hier behalten, wir brauchen noch mehr Leute. Wir haben kein Interesse daran, hier unsere Mitbürger, die sich hier engagieren und ihren Beitrag leisten, zu unserer Kommune wieder loszuwerden. Da gab es eine Riesendiskussion. Also man kann einfach sagen, dass in der migrantischen Community die Verunsicherung gewachsen ist. Und solche Äußerungen wie dann diese eine Kommune hat damit angefangen, die Einladung abzulehnen. Und dann kam nach und nach immer mehr. Das letzte Mal, als ich nachgeguckt habe, waren es über 70. viele davon im nördlichen Teil Schwedens, wo viele Leute weggezogen sind in den letzten Jahrzehnten, wo man einfach auch Leute braucht. Aber die gibt es ja. Diese Leute sind da. Das ist auch eine Realität in Schweden. Und genau, da kriegte die Regierung mal irgendwie so ein Echo zurück. Das machen wir nicht mit. Das ist aber für nächstes Jahr geplant. Also mal gucken, wo das dann hinführt.
Okay, das klingt jetzt irgendwie alles recht düster und auch auf die Gefahr hin, dass jetzt hier nicht gleich die Sonne aufgeht, wenn ich dir diese Frage stelle. Aber gibt es denn auch sowas wie eine linke Antwort in Schweden auf den Rechtsruck oder vielleicht auch auf die Probleme, die dahinter stehen?
Also das Problem von links ist eher, dass sie sich nicht so richtig einigen, also wenn man jetzt vom Parlament ausgeht, von den Parteien, die sind sich nicht so schnell einig wie der rechte Block. Deswegen sie nicht so gut gesammelt jetzt sagen können, wir machen die Gegenregierung, obwohl sie gesammelt mehr Stimmen haben. Also die Sozialdemokraten liegen mit über 30% immer noch vorne als größte Partei. So, das nur mal das eine jetzt parteipolitisch. Aber genau, es gibt die sozialdemokratische Parteivorsitzende Magdalena Andersson, die seit eh und je vor den Schwedendemokraten warnt und das auch weiterhin tut, dass die nicht gut sind für Schweden. Oder auch eine Gefahr für die Demokratie darstellen. Aber es gibt natürlich auch zivilgesellschaftlich sehr viel Engagement. Es gibt einfach die Leute, die sich immer wieder darüber äußern, wenn ein neuer Vorschlag von den Schwedendemokraten kommt. Wieder sowas typisch. Es kann so nicht weitergehen. Genau. Also es ist so eine Mischung. Es gibt diese, wie so ein bisschen die Spaltung. In der Politik spiegelt sich dann eben auch in der Gesellschaft wieder. Aber natürlich gibt es Gegenstimmen. Und die Kommunen waren ein Beispiel dafür, die sich dagegen jetzt gewehrt haben, Leute so zu sehen.
Okay, dann hoffen wir mal, dass die Brandmauer in Schweden doch noch hält und dass wir da bald keine Neofaschisten an der Macht haben. Aber auf jeden Fall erstmal vielen Dank dir, Anne, für diese Einblicke. Und wie immer möchte ich mich auch bedanken bei Daniel Fromm, der diesen Podcast für uns schneidet. Und bei Eva-Lotte Anderea für die redaktionelle Begleitung. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, fernverbindung@taz.de, an die ihr gerne schreiben könnt. Und wenn ihr wollt, dass unsere Inhalte weiter kostenlos zur Verfügung stehen, dann unterstützt die Taz doch über unser freiwilliges Bezahlmodell Taz zahlig. Nächste Woche begrüßt euch hier dann wieder meine Kollegin Tanja Tricarico zur nächsten Folge. Bis dann.
Tschüss.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.